Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit der Journalistin Sabine Bode. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Einen schönen guten Morgen.
Sie haben aufgedeckt, dass kindliche Kriegstraumata oft Jahrzehnte unentdeckt bleiben und dass es sich von Generation zu Generation weitergibt. Ist das so, dass die Kinder unserer Kinder das irgendwann auch noch in sich tragen?
Es könnte sein. Also Gott sei Dank ist es kein Muss, ja. Aber natürlich ist es möglich, dass bei Ängste, das weiß, glaube ich, jeder, der sich gut in der psychologischen Praxis auskennt, Ängste werden von einer Generation an die nächste weitergereicht, ja.
Sie haben geschrieben, Kriegskinder, Kriegsenkel, die vergessene Generation, ein riesiges Interesse daran. Und trotzdem hat man den Eindruck, es ist dennoch ein Tabuthema. Wie geht Ihnen das?
Ich finde, das ist kein Tabuthema mehr. Nur es gibt halt Menschen, für die ist das Thema wichtig und es gibt Menschen, für die ist es nicht wichtig. Und beides hat seine Berechtigung. Aber ich denke, die Hauptgruppe, die sich für dieses Thema nicht nur interessiert, sondern engagiert, das sind die Kinder der Kriegskinder, die sich selbst den Namen Kriegsenkel gegeben haben.
Wie kommt das? Weil die anderen betrifft es ja eigentlich viel mehr.
Sie wollen ihre Eltern verstehen. Ja, sie fangen irgendwann an. Meistens läuft das so. Also irgendwann hat man eine Lebenskrise und erholt sich nicht. Ja, irgendwann in der Mitte oder Mitte des
Lebens. Die typische Midlife-Crisis.
Ja, und dann fragt man sich, und das ist die Zeit, nach seinen Wurzeln zu gucken. Und da gibt es ja diesen Satz von Cicero, nicht zu wissen, was vor der eigenen Geburt geschehen ist, heißt immer ein Kind zu bleiben. Ja, da muss man sich gut merken. Denn es ist ja so, diese Kriegsenkel, die sich auf die Suche machen, was sind meine Wurzeln, was haben meine Eltern erlebt, was haben meine Großeltern erlebt, die sind einfach ahnungslos, ja. Und das hat einfach damit zu tun, dass in diesen Familien diese Vergangenheit einfach keine Rolle spielt, ja. Da ging es irgendwie erst in den 50er Jahren los, ja. Vorher war es ein nationales Thema, aber kein Familienthema.
Bei Ihnen war es so, dass Sie sich Mitte der 90er Jahre damit befasst haben. Da begann dann plötzlich auch eine vergessene Generation darüber zu sprechen. Aber wenn Sie sagen, ja, es gibt so eine Krise im Leben, hatten Sie diese Krise dann vielleicht auch? War das Ihr Auslöser, sich damit zu befassen?
Überhaupt nicht. Die hatte ich mit 30. Das war sehr viel früher.
Was war dann der Auslöser bei Ihnen?
Der Bosnienkrieg. Also eigentlich war es zunächst mal eine journalistische Frage, die in mir auftauchte, weil ja das Fernsehen sehr stark das Leid der Kinder im Krieg thematisiert hat. Und ich mich dann fragte, meine Güte, wir müssen Millionen Kriegskinder in diesem Land haben. Wie geht's denen eigentlich? Warum weiß ich das nicht? Die müssen jetzt irgendwie, weiß ich was, gehen so allmählich auf den Ruhestand zu. Wieso habe ich darüber noch nie etwas erfahren? Dass es natürlich auch mit der eigenen Geschichte zu tun hat, so ein Thema, auch das Interesse natürlich an Geschichte, das erfährt man dann später relativ schnell.
Wann kam denn das Wort Krieg zum ersten Mal in Ihr Leben?
Ganz früh. Ich bin 1947 geboren und als ich noch sehr klein war, hörte ich oft Nachrichtenkrieg. Das war die Koreakrise, ja, also die Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Und das andere ist, dass ich abends manchmal nicht einschlafen konnte, weil ich ein Geräusch hörte, was ich nicht zuordnen konnte. Das war dumpf und rhythmisch und wirklich klang wirklich ziemlich gefährlich. Und ich nannte das Krieg und wusste nicht natürlich, was das war. Und erst sehr viel später habe ich dann natürlich, als ich erwachsen war oder wann, war mir klar, das waren die Bässe der Musikanlage. Offenbar hatten die Leute unter uns eine Musikanlage, die da zu mir in mein Zimmer drangen.
Wie sind Ihre Eltern mit dem Thema Krieg mit Ihnen umgegangen? Haben Sie das transparent gemacht?
Meine Eltern, ich kann das einfach sagen, die hatten im Krieg ihre beste Zeit. Das waren Kriegsgewinnler. Mein Vater hatte als relativ junger Mann die Leitung eines Rüstungsbetriebs im damals besetzten Polen, hat da meine Mutter kennengelernt. Und sie, wissen Sie, das waren so die Yuppies, ja, die da im Osten plötzlich relativ jung in hohen Positionen waren oder die Gattin von Herren in hohen Positionen.
Heißt, sie waren überzeugte Nazis?
Sie waren überzeugte Nazis und das fast bis an ihr Lebensende, ja.
Und was hat das in Ihnen ausgelöst? War das ein Teil mit dessen, warum Sie sich dann auch damit befasst haben?
Naja, sicher. Mir war das peinlich. Ja. Also das war wirklich was anderes als das, was ich sonst gehört habe, was ich auch in der Schule erlebt habe. In meiner Schule wurde viel über die NS-Zeit unterrichtet. Ich weiß, es gibt andere Schulen, da war das nicht so. Und auch die Art, wie Sie geredet haben, also ich habe eigentlich als Jugendliche den Respekt vor Ihnen verloren.
Und diese Kollektivschuld, von der man ja auch oft spricht, verspüren Sie die in sich?
Die hatte ich lange und die bin ich losgeworden ungefähr 1990. Ja.
Da haben Sie aber auch angefangen, gerade auch mit vergessene Generation, Kriegsenkel, Kriegskinder, da gibt es Zusammenhänge.
Das genau sehe ich so, ja. Mhm.
Das heißt, Sie konnten, vermutlich haben Sie ja auch, wenn Sie von Trauma sprechen, vermutlich haben Sie auch ein Trauma. Wie würden Sie das nennen?
Naja, also bei mir ist es so, ich komme aus einer sehr gewalttätigen Familie. Also wir sind alle mit schrecklicher Prügel erzogen worden. Das war letztlich mein Trauma. Ja, und dann, das kriegt man auch nicht los ohne professionelle Hilfe.
Haben Sie sich die geholt?
Absolut, klar. Mhm. Hat gut funktioniert.
Und wie sind Sie dann vorgegangen, um eben auch zu recherchieren, was dieses Kriegstrauma gesellschaftlich für Ursachen hat und was es letztendlich mit uns auch heute noch macht?
Naja, meine Frage war ja, wie haben denn die deutschen Kriegskinder das verkraftet jetzt? Und jetzt nähern sie sich dem Alter, das war ja ab 95 habe ich das recherchiert. Da habe ich einfach so viele wie möglich danach gefragt. Ich habe keine Gelegenheit ausgelassen. Sie hatten keine Ahnung, die meisten. Die fanden, die sind da irgendwie gut durch und haben nie drüber nachgedacht. Ja. Aber wenn man 100 fragt, dann kriegt man vielleicht 3 brauchbare Auskünfte. Und wenn man 200 fragt, sind 6. Und da ich damals beim Hörfunk gearbeitet habe, waren das genügend, um die O-Töne zusammenzubringen. Und dann hatte ich allerdings ein ganz anderes Echo. Ja, also diese ersten Sendungen, die ich im Hörfunk, die ich im WDR gemacht habe, Ende der 90er und Anfang 2002, das war ein unglaublicher Rücklauf an Hörerpost.
Und Sie sind auch Mitbegründerin der Emma. Was war das für eine Zeit? Was war das für ein Aufbruch?
Es gab so eine Gruppe von Journalistinnen in Köln, zu der ich auch gehörte, feministische Journalistinnen, die sich so gegenseitig den Rücken gestärkt haben und die Bälle zugespielt haben und so. Also ein Netzwerk, würde man ja heute sagen. Und dann kamen eben alle Schwarzer mit der Idee und aus Berlin eine Zeitung zu gründen und hat uns gefragt, einige von uns, ob wir da Lust hätten mitzumachen und so ist das passiert. Ja.
Am Montag war zu Gast Stefanie Lohaus, sie ist Mitbegründerin eines modernen feministischen Magazins, des Missy-Magazins. Da gibt es eigentlich so ein Vorbild aus Amerika, das Miss Magazine. Ja. Und da hatten Sie, glaube ich, einen Background und auch eine Verbindung, warum Sie da wahrscheinlich in die Emma geraten sind, oder?
Meine Initiation als Feministin hatte ich in New York. Ich hatte eine Freundin, die war bei Miss Magazine und die hat mich da eingeführt. Und das weiß ich noch. Ich bin da in Wolkenguss gekommen, bevor ich da in die Redaktion war. Ich sah wirklich aus wie diese berühmten nassen Pudel. Und ich war so, ich dachte, ich bin ja so froh, ich komme jetzt in einen Laden, wo nur Frauen sind. Und die haben mir sofort ein Handtuch gereicht und die Sache war wirklich einfach.
Ja. Gab es keinen Zickenkrieg, den man ja auch immer unterstellt?
Das kann ich nicht beurteilen, das wird es sicher auch gegeben haben, keine Ahnung. Ich war nur ziemlich, war ja ganz neu, also ich muss mich erstmal zurechtfinden in dieser Szene. Und wenn dann an der Uni eine Frauenveranstaltung war, so meistens ging es ja immer um Protest und irgendjemand hatte sich im Raum geirrt, irgendein Studentlein machte die Tür auf und dann kam ein Gebrüll, Man out! Ja, also das fand ich schon schockierend.
Was hat sich geändert vom Feminismus zwischen damals und heute?
Na, wir haben eine Bundeskanzlerin.
Das war's?
Ja, also das würde ich mal sagen, ist der Höhepunkt des Ganzen, auch wenn sie sich ja selbst da windet, ob sie eine ist oder nicht. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, ob sich jemand so definiert, sondern es geht einfach darum, wir haben viele Jugendliche im Land, die denken, Kanzlerin, Kanzler ist man am besten als Frau, weil sie kennen überhaupt nichts anderes.
Und weil es selbstverständlich ist, wahrscheinlich
auch. Gutes Ergebnis, ja.
Und ansonsten, Sie haben den Protest gerade angesprochen. Gibt es noch den Protest? Ich meine, wir haben gerade G20 in Hamburg, da sieht man es. Ja. Hat das noch auch was mit Feminismus für Sie zu tun? Jetzt nicht beim G20, sondern generell. Gibt es da Protest?
Ich wünschte mir mehr. Ja, also ich meine, dass dieses auf die Straße gehen in der Altersgruppe der 30-, 40-Jährigen sehr gering ist. Und von den ganz Jungen, also gut, es sind immer wieder natürlich, wir haben es ja jetzt immer wieder, auch im TTIP und so weiter, hat es ja auch was funktioniert, hat es ja auch was gebracht. Aber ich glaube, also ich komme ja aus dieser 68er Protestgeneration und wir hatten wirklich, wir haben uns überschätzt natürlich, was das bringt, ja, aber wir hatten nicht das gedacht, ach, das bringt gar nichts, von wegen, ja, jetzt alle wieder zusammenfinden. Ohne Facebook, ja, also wirklich uns irgendwie mit diese Flugblätter von damals, meine Güte, wie mühsam die waren, das alles zu verteilen, damit man überhaupt wusste, wo man sich trifft, ja. Ja, es hat aber auch geklappt und also von daher würde ich mir wünschen, wir würden wieder mehr auf die Straße gehen. Wir haben viele Themen, die das wirklich erfordern.
Sie haben mit vielen Menschen gesprochen dann. Können Sie sich erinnern, wer Ihr allererster Gesprächspartner war?
Nein, wirklich nicht.
Wie haben Sie recherchiert? Wie sind Sie vorgegangen, um diese Menschen dann zu finden?
Also schwierig war es wirklich nur bei den Kriegskindern, ja, weil sie ja selbst ziemlich ahnungslos waren, dass sie überhaupt als Generation ein gemeinsames Schicksal hatten. Ich rede von den 90er Jahren.
Das Kriegskinder sind die Generation 1930
bis 45 ungefähr geboren. Und dann, also zum Beispiel im Zug, sehr gute Gelegenheit, wer sitzt allein, ja. Und meinetwegen die Strecke Köln-Hamburg, da habe ich wenigstens mit zweien geredet, konnte man ja ungefähr das Alter einschätzen. Und dann war das einfach, ja. Wo sind Sie eingestiegen? In Bonn. Ach, Sie reden gar nicht rheinisch. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus Danzig. Also so einfach ist das, ja. Und nur, ich habe dann eben sehr schnell festgestellt, an Kriegserinnerungen war heranzukommen. Das war wirklich kein Problem, aber die Folgen, Das lag absolut im Dunkeln, ja.
Und welche Folgen meinen Sie damit ganz genau?
Ich meine einfach, dass man als allererstes unterbewusst von solchen Ereignissen gesteuert wird. Ja, also wenn man, also die Identität setzt sich ja aus sehr unterschiedlichen Teilen zusammen und Prägungen zusammen. Und wenn man die allererste Prägung, nämlich die, man ist im Krieg geboren oder vorm Krieg geboren, nicht wahrnimmt und sich und sagt, ja, ich bin, die haben sich ja Nachkriegskinder genannt, ja, dann fehlt ein Stück, ja.
Und wie äußert sich das im Alltag? Können Sie eine Situation beschreiben?
Naja, also Kriegskinder werden von ihren Kindern, sag ich mal, ich rede jetzt ganz pauschal, beschrieben als Kinder, die, als Eltern, die eher wenig emotional sind. Also kein großer Ärger, aber auch keine Riesenfreude, keine übermäßige, keine auffällige Begeisterungsfähigkeit. Sie waren sicher gute Eltern, sie haben alles gegeben, aber es fehlte einfach so diese emotionale Wärme. Und, das scheint mir wichtig zu sein, diese Fähigkeit, kleine Kinder zu trösten. Sie waren ja selbst ungetröstete Kinder, ja. Und was man nicht erfahren hat, kann man auch nicht weitergeben. Und wahrscheinlich, das ist Hartmut Radebeult, dieser Psychoanalytiker und auch selbst Kriegskind, der das gesagt hat, unbewusst haben wir, unsere Generation, das verglichen mit dem, was wir erlebt haben und haben das bei unseren Kindern abgetan als Wehwehchen. Ja?
Aber ist das nicht jetzt so, dass man sagen kann, okay, und jetzt die Generation, die es eben nicht bekommen haben, achten vielleicht umso mehr darauf? Kann das nicht sein?
Ich glaube, dass die Kinder kriegen ja fast zu viel Beachtung, aus meiner Sicht, ja. Also es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff der Helikoptereltern, ja. Ja? Ich glaube, dass es eine Gegenreaktion ist.
Also
ja,
wird es doch nicht weitergetragen, sondern eher ins Gegenteil gewandelt.
Aber das Gegenteil ist nicht immer das Richtige, ja. Also wenn ich heute ein Kleinkind wäre in einer bestimmten akademischen Familien, da würde ich mir eine Höhle buddeln, um da mal ab und zu verschwinden zu können.
Was sagen Sie, ist jetzt der richtige Ansatz, um damit umzugehen? Sie machen darauf aufmerksam, aber das reicht ja anscheinend nicht.
Naja, also es hat schon Vorteile, ich muss es nur wiederholen, zu wissen, was vor der eigenen Geburt geschehen ist, in welchem Kontext die Eltern aufgewachsen sind, aber vor allen Dingen, wie das emotionale Erleben der Eltern war. Die meisten Kinder haben ja überlebt, weil Kinder sind ja nicht nur kleine Meister der Selbstberuhigung, das müssen sie ja auch sein, so oft wie sie frustriert werden, Weihnachten, furchtbar. Nein, sie sind Meister der Selbstbetäubung. Also um wirklich diese schrecklichen Dinge in irgendeiner Form auf Abstand zu halten, gehen sie in die Selbstbetäubung. Und das kann bei vielen ein Leben lang anhalten. Das heißt, wenn Sie das betäuben, also manchmal Ihre Ängste betäuben, dann betäuben Sie aber auch alles andere. Das ist der Grund, warum die Kinder sagen, es ist eine etwas kühle Atmosphäre zu Hause.
Ist es Ihnen persönlich denn gelungen, dann mit Ihren Eltern darüber zu sprechen?
Ach, um Gottes Willen, nein.
Also das heißt, wer jetzt noch eine Chance hätte, könnte aber etwas aufklären für sich. Und
also ich glaube, die meisten Eltern, also ich hatte ja keine Kriegskinder, sondern Kriegserwachsene als Eltern. Und diese Generation ist ja fast, lebt ja fast nicht mehr. Und die anderen, also ich warne immer davor, bei den Eltern zu bohren. Sie haben Gründe, warum sie nicht drüber reden. Entweder sie können es nicht oder sie wollen es nicht. Da ist untergründig die Befürchtung, ihre Stabilität zu verlieren. Man kann auch anders das rauskriegen. Also der gute Kommissar ermittelt gerne im Umfeld, steuert nicht direkt drauf zu. Familienfeste sind gute Gelegenheiten. Und das Internet und Archive.
Jetzt kam der erste Roman, Das Mädchen im Strom. Sie haben vor 50 Jahren, glaube ich, schon gesagt, das ist mein großer Traum, Romane zu schreiben. Jetzt muss man ja ketzerisch fragen, warum haben Sie sich den jetzt erst erfüllt?
Ja, das erste Manuskript ist aus dem Jahr 2000. Ja. Das war nämlich so, ich kenne diese Geschichte, das ist ja, beruht auf einer wahren Geschichte, seit 30 Jahren.
Über
ja.
Gudrun Samuel, ein jüdisches Mädchen aus Mainz.
Ja. Genau.
Ja. Vielleicht können Sie so ganz kurz sezieren, um was es dabei geht.
Das ist eine junge Frau, die mit 21 mit viel Glück noch Deutschland verlassen kann, die vorher noch in Gestapohaft war. Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie, hat versucht, Geld ins Ausland zu transferieren. Auf krummen Wegen ist dabei verhaftet worden. Und ihr gelingt eben als einzige der Familie das Überleben. Und zwar in Shanghai. Sie kommt da mit einem winzigen Köfferchen und $10 an, aber voller, das Leben beginnt jetzt. Ja, es ist eigentlich das beste Alter, um was Neues zu wagen in dem Sinn. Das muss man immer wissen. Sie hat es, weil sie eine Schuhversagerin war, hat sie Heilpraktikerin gelernt, so über immer wieder. Sie durfte ja als Jüdin keine Ausbildung machen. Sie ist dann bei den besten Heilpraktikern in Mainz gewesen und hat sich da die tollsten, neuesten Kenntnisse und war dann auch recht erfolgreich in Shanghai. Also hatte eine Existenz, obwohl die Stadt pickepacke voll war mit europäischen Flüchtlingen und auch chinesischen Flüchtling aus der japanischen Kriegs- und Besatzungszeit. Na gut, und sie landet dann wieder im deutschen Ghetto. Also die Japaner waren ja die Kriegsfreunde der Deutschen, wollten ihnen einen Gefallen tun, hatten keine Ahnung, was Juden sind, aber die Deutschen haben insistiert, dann haben sie wieder ein Ghetto, haben sie auch da ein Ghetto eingerichtet. Nun gut, sie hat überlebt, sie hat mehrfach geheiratet, danach versucht irgendwie weiter durchzukommen und ist wirklich ausgestattet gewesen mit einem sehr guten Selbstwert. Ja, das muss man einfach sagen. Das verdankt sie ihrer Kinderfrau im Wesentlichen und ist zurückgegangen nach Deutschland zum ersten Mal 1950. Ja, alle haben furchtbar geklagt, wie schrecklich es ihnen ergangen ist und für sie selbst überhaupt niemand hat sie gefragt. Alle wussten, dass die Eltern umgebracht worden sind.
Sie hat ihre gesamte Familie verloren.
Ja. Nichts ist kein Thema. Und jetzt sollte man denken, ja, das war's jetzt für sie. Nein, sie spürt immer wieder, ohne dieses Mainz und die Region ist sie wie amputiert, sodass sie in den 70er Jahren dann doch mit ihrem letzten Ehemann, der auch Holocaust-Überlebender ist, wieder nach Deutschland zieht. Und das Interessante war für mich nochmal, ja, das Überleben im Exil, wie macht man das? Wie findet man sich überhaupt zurecht? Das ist das eine. Und dann auch noch wieder im Ghetto.
Ja, auch das Thema Würde ist ja ein ganz wichtiges,
ja,
wie man sich die Würde bewahrt.
Wie hat sie das gemacht? Und es gibt einen Punkt, den ich so nicht vermutet hatte. Wissen Sie, wenn Sie nie das Gesetz auf Ihrer Seite haben, werden Sie sehr schäbig behandelt und auch sehr demütigend behandelt. Und dann müssen Sie, ich behaupte mal, man muss das gelegentlich es diesen Leuten heimzahlen. Wenn sie immer der gute Mensch bleiben wollen.
Hat Gudrun Samuel das gemacht?
Das hat sie gemacht, ja. Und da stand sie auch zu. Und sie hatte auch, das war interessant, sie war ja 15 Monate Gefangene. Sie hatte, ich nenne das mal eine Knastidentität. Ja? Knastidentität heißt, man verbündet sich mit denen, die da sitzen. Und gerade in Mainz, in diesem Frauengefängnis, war das sehr, sehr deutlich. Und man kriegt auch so eine rabiate Seite. Und das war auch eine Frau, obwohl sie sehr damenhaft wirkte, konnte sie aber richtig vulgär sein. Im Sinne von, wenn ihr was nicht gepasst hat, da konnte die platzen. Und dann hat die auch Schimpfwörter benutzt, da hatte sie überhaupt kein Problem.
Sie konnte sich durchschlagen.
Ja, aber sie war auch bis ins hohe Alter jemand, der pottoriginell war, weil sie nämlich, manchmal macht es Kling und hatte sie plötzlich diese Knastseite. Sie war auch, sie und ihr Mann einen unglaublichen Humor. Und insofern hat sich das auch in diesem Buch niedergeschlagen. Das ist durchaus kein durch und durch ernstes Buch, sondern es zeigt einfach einen Menschen, der durch das Schicksal extrem herausgefordert ist. Und in irgendeiner Weise gefunden hat und auch wie sie das macht, mit sich ins Reine zu kommen und dieses Schicksal anzunehmen und am Ende auf ein gelungenes Leben zurückzugucken.
Das Mädchen im Strom haben Sie gerade veröffentlicht, ist die wahre Geschichte von Gudrun Sameln, die dann später sich Judy nennt. Wie sind Sie sich eigentlich begegnet?
Das war in einer psychosomatischen Klinik, die es erlaubte, dass auch Berufsfremde dort hospitieren durften. Ich hatte 3 Wochen angesetzt, sie sogar 5 Wochen. Ich war 40, sie war 70, also ungefähr jetzt in dem Alter, in dem ich jetzt bin.
Bei ihr hätte man ja auch vermuten können, sie sei Patientin gewesen, war sie dann nicht?
Nein, wir waren das beide nicht. Und die anderen, wir hatten relativ viele Hospitanten, die waren nun alle Studenten und sehr viel jünger. Und sie kamen mit dieser Frau nicht klar, ja? Die einfach so impulsiv war und einfach alles so gesagt hat, wie sie die Dinge sah und dann aber auch geredet hat, kein Hehl draus machte, dass sie in der NS-Zeit verfolgt war, der Hitler und die Juden, ja, die Jude, die sprach auch dies mainzerischen Dialekt, so sagte auch statt Spargel Spargel, ja, ja. Das ist, glaube ich, richtig, ja. So, und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, ja. Also ich mochte diesen Charakter einfach und ich bin immer sehr auf diese Offenheit bei Menschen angesprungen,
war
bei
sie
ihr
denn,
eben auch.
Ja, war sie denn dann jemand, der dann auch offen nicht nur über Kriegserinnerungen, sondern auch über das Leid sprechen konnte? Weil das sind Sie ja drauf gestoßen, dass viele Menschen das eben nicht können.
Ehrlich gesagt, das war auch bei ihr nicht besonders offen. Ja, also das war eher so, das liegt zurück, ja, und das war klar, sie redet da nicht gerne drüber. Also ich finde, sie hat sich eher dargestellt, sie war unheimlich stolz auf ihre Überlebensgeschichte. Also sie hat sich so dargestellt als jemand, der wirklich sich gut durchgeschlagen hat, was ja stimmt. Aber wir haben uns ja um die ganze Geschichte oder was sie möglich war, haben wir uns eine Woche zurückgezogen und sie hat mir ganz viele Kassetten vollgesprochen. Und ich war am Abend immer total erschöpft, ja.
Aber sie konnte sich von der Lese.
Und sie sagte, ihr jungen Leute, ihr haltet ja nichts mehr aus. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden erzählen, ja. Aber was bei mir natürlich ankam, war das, also ich wusste auch damals schon ein bisschen was von Gegenübertragung, ja, dass das, was sie nicht empfindet, bei mir landet, nämlich dass also dieses Exil einfach etwas unglaublich Anstrengendes war, ja. Das hat sie auch nachher gesagt. Also als sie dieses Manuskript gelesen hat, dieses erste, womit sie nicht einverstanden war, vor allen Dingen, weil ich ihr Menschen an die Seite gestellt hatte, die sie ihr ganzes Leben noch nie getroffen hatte. Sie wusste natürlich nicht, worauf sie sich einließ, als Romanfigur dazustehen. Aber sie hat das, okay, ich unterstütze das natürlich, hat auch versucht, einen Verlag zu finden, hat das genauso wenig geschafft wie ich, weil es kein gutes Manuskript war, dieses erste, ganz klar. Naja, und sie hat wirklich dann gesagt, irgendwann ist sie gefragt worden, ob sie irgendetwas in dem Manuskript gefunden hat, was sie nicht wusste. Und da sagte sie, ja, wie anstrengend das Exil war.
Ja.
Das war meine körperliche Erfahrung, die ich da empfunden hatte. Die hat sie da bestätigt.
Ne? Und es betrifft ja so viele Menschen, die das eben auch durchlebt haben. Und gibt es für die Menschen auch Möglichkeiten, darüber in Therapien zu sprechen? Weil ich glaube, Psychotherapeuten haben das auch nicht wirklich angesprochen, oder?
Ja, absolut. Nein, im Grunde gab es wenig Hilfe. Also in ihrer Generation so gut wie gar nicht. Also das musste ein Glücksfall sein, dass man auf einen Menschen traf, der der das einfach konnte.
Woran liegt das?
Naja, man hat damals ja Trauma auch völlig anders gesehen. Also es gab keine wirklichen Erfolgsbehandlungsmethoden, wie es sie heute gibt. Ja? Und man hat damals gedacht, und das hat sie auch gedacht, so viele Menschen haben, in jüdischen Gemeinden hat sie die ja erlebt, diese alle anderen mit einem ähnlichen, sogar schlimmeren Schicksal. Die schauen alle nach vorne, ja, die bauen Familien, ja, die haben diese Depressionsattacken nicht, was sie wirklich über Jahrzehnte immer wieder hatte. Das kann damit nichts zu tun haben. Das haben eigentlich alle gedacht, ja. Die anderen haben wahrscheinlich ihre Depressionen auch gut verstecken können, wie sie ja auch. Sie war ja tatsächlich, es gibt ja diese Depression, dass man, wenn man im beruflich gefordert ist, da ist man voll da. Man ist auch ganz toll für die Patienten da. Sie war ja Krankengymnastin. Aber dann, sobald man zu Hause ist, fällt man in sich zusammen. Das kann passieren, ja.
Kriegskinder und ihre Kinder sind eine Gefahr für die Demokratie, sagen Sie. Wie ist das zu verstehen, wenn Sie sich als Opfergruppen sehen?
Ja, das ist es. Ich habe geschrieben, große Opfergruppen in der Gesellschaft, auf die müssen wir achten, denn sie sind eine Gefahr für die Demokratie. Also das ist mir aufgefallen, vor allen Dingen, wenn ich in Ostdeutschland recherchiert habe und auch später, als meine Bücher erschienen sind. Also, dass ich, wenn das Thema fiel, sehr schnell eine spontane Reaktion darauf war. Uns hat ja nie jemand gesehen, um uns hat sich ja keiner gekümmert. Wirklich sehr, sehr anklagend, sehr. Und es war immer klar, und auch deren Kinder, mit denen ich geredet habe, war ganz schnell meine armen Eltern, ja. Es gab eine große Diskrepanz zwischen meinen Veranstaltungen im Westdeutschland und in Ostdeutschland. Zum einen hatte ich da fast überhaupt keine Veranstaltung im Osten.
Weil es noch mehr ein Tabu ist.
Ja, das war einfach, ist es einfach so unbekannt. Und wenn, dann auch nur die Kriegsenkel, fast überhaupt keine Kriegskinder, das für die interessierten sich gar nicht dafür. Und diese Veranstaltungen waren wirklich, unglaublich emotional. Ja, also die haben sich nicht mehr zusammengenommen.
Was haben Sie da erlebt?
Völlig neu. Ja, die haben gesagt, warum sagt einem das keiner, dass unsere Eltern wieso haben wir nicht geschnallt, dass unsere Eltern Fluchtkinder waren, die keine Chance hatten, jetzt in der DDR, aber irgendeine Beachtung zu kriegen. Da gab es ja auch nicht mal einen Bund der Vertriebenen oder so. Ja, das kann man ja sehen, wie man will. Aber immerhin, die hatten eine Stimme in Westdeutschland, in der Bundesrepublik. Und es geht ja immer um die Familienbeziehungen. Ich bin manchmal eingeladen worden von einem Psychologen, der gesagt, da muss mal jemand von außen kommen. Da war ich in einem kleinen Ort in Templin, ja. Da kommt die Frau Merkel her. Da waren 70 Leute. Also das war eine große Zahl. Und es war ein Dammbruch. Das können Sie sich nicht vorstellen.
Aber warum ist es dann letztendlich, wenn Sie sagen, es ist eine Gefahr für die Demokratie? Wo sehen Sie die Gefahr?
Dass die Menschen, die sich dem nicht stellen, ja, sich einfach als Opfer definieren. Also es ist ja so, wenn man die Familienängste nicht verarbeitet hat, auch als Kind und nicht sagt, das gehört in deine Generation und ich habe was anderes erlebt, ich habe damit nichts zu tun. Das muss man irgendwann mal, eventuell muss man sich da so radikal abgrenzen.
Muss aber gleichzeitig ja noch nicht der Demokratie schaden. Wo sehen Sie den Schaden?
Passen Sie auf. Es ist so, dass Menschen fühlen sich ja dumm, wenn sie Ängste spüren und nicht wissen, wofür sie sich fürchten. Und dann ist es ganz schnell so, dass diese Ängste, das nennt man in der Psychologie vagabundierende Ängste, die klammern sich an irgendeinen Grund. Und das kann die Vogelgrippe sein und das kann aber auch die Angst vor Ausländern sein. Also das ist ja bekannt, in Ostdeutschland gibt es kaum Erfahrungen mit Ausländern, da ist die Angst am größten. Ich sag Ihnen, die Generationen, die am schlechtesten mit der Wende klargekommen sind, das habe ich mir immer wieder erzählen lassen, auch von den Kindern der Kriegskindern, sind die Jahrgänge der Kriegskinder. Ja? Die waren damals zwischen 40 und 65 bei der Wende. Die sind dann arbeitslos geworden, aber das ist nicht der einzige Grund. Man muss sich einen Satz merken und ich hoffe, er ginge mal in die Allgemeinbildung über. Menschen, die sich als Kinder nicht von ihren Traumata erholt haben, sind extrem anfällig für Stress. Und die Hauptursache ist veränderte Lebensumstände. Ja? Fluchtkinder, einmal den Boden unter den Füßen verloren. Wende, absolut stimmten die Koordinaten nicht mehr. So, und dann heißt es, die Flüchtlinge kommen ins Land, eine Zeit lang unkontrollierte Grenzen, ja, große Zahlen. Die Medien sagen alle das Gleiche, unser Land wird sich so verändern, das wird nicht wiederzuerkennen sein. Also ich habe mir immer nur gedacht, seid ihr noch zu retten, habe ich gedacht. Wie könnt ihr sowas in die Welt schaffen? Habt ihr keine Ahnung, was ihr für Angstwellen auslöst?
Das ist dann eine psychologische Erklärung für die Angst. Aber genauso gibt es ja auch die Argumentation, uns wird immer unterstellt, wir haben Angst davor. Dem ist nicht so. Es gibt ja auch eine politische Verantwortung, die mehr wahrgenommen werden müsste.
Ja, ich muss jetzt wirklich diesen Strang noch zu Ende führen. Und vielleicht können wir das andere im nächsten Take machen. Worum es geht, ist, dass diese Leute, die so Angst haben vor veränderten Lebensumständen, dass die natürlich anfällig sind für rechtspopulistische Sprüche. Ja, den kann man, da kann man unendlich diese Angst drauf aufbauen. Und natürlich ist das letztlich demokratiefeindlich, weil zu Demokratie gehört, dass man nicht wegkommt vom Schwarz-Weiß-Denken. Dann ist es eben nicht entweder oder schwarz oder weiß oder hell oder dunkel oder entweder nur rein deutsch oder es ist auf der anderen Seite, wir sind so total, wie nennen Sie das, durchmischt oder solche aus. Ja. Das löst unglaubliche Angst aus, wenn man in diesem Schwarz-Weiß-Denken
verfangen
ist. Also
sich Populismus eben auch über Angst steuert. Ja. Ja. Wir haben gerade über die Flüchtlinge gesprochen. Auch dort gibt es natürlich die Spätfolgen. Was glauben Sie, wie sollte ein Land wie Deutschland damit umgehen?
Also vor allen Dingen muss es sich um die Kinder kümmern. Also dass die Kinder ganz schnell in Kindergärten und Schulen kommen. Und das passiert auch sehr weitgehend. Und ich denke, da haben wir auch viel gelernt. Ja, natürlich, je schneller diese Flüchtlinge in normale Verhältnisse kommen, umso schneller erholen sie sich. Es müssen nicht alle Therapie machen. Was wirklich natürlich wirklich traumatische Erfahrung immer weiterleben lässt, ist dieses Warten. Das sagen sie ja alle. Sie halten das nicht aus, dieses lange Warten, diese Untätigkeit.
Ja, weil eine Aufgabe fehlt.
Ja, also das weiß ja jeder. Am besten lenkt man sich ab durch Arbeit. Ja?
Sie haben ja die Geschichte, die Lebensgeschichte von Gudrun Samuel erzählt und sagten eben, ja, sie hatte irgendwann aber eben auch das Gefühl, sie muss zurück. Sie war dann in Shanghai gelandet, wollte aber nach Mainz. Ja. Wäre da nicht auch zu sagen, letztendlich die Heimat ist in einem Menschen so verwurzelt, das Beste wäre, dass sie auch eine Chance haben, zurückzukehren?
Es werden auch viele zurückkehren, das kann ich Ihnen versichern. Ja, also Deutschland ist kein Paradies. Also die kommen ja nicht hierher, weil sie wollen, sondern weil sie woanders nicht leben können, weil sie keine Chance sehen für ihre Kinder, weil sie existenziell und lebend und auch körperlich bedroht sind. Ja.
Und diese Möglichkeiten zu schaffen, zurückkehren zu können, ist das der Weg?
Ja, also ich meine, der wird ja auch politisch immer wieder genannt. Ich hoffe auch, dass er auch beschritten wird. Und aber es gibt noch ganz andere Sachen. Also gut, wir haben die Flüchtlinge im Land. Ich bin in einer internationalen Arbeitsgruppe der Memory Worker. Ja, das ist so Vergangenheitsaufarbeiter. Insofern bin ich ziemlich
gut informiert. Das sind Sie auch weltweit unterwegs?
Ja. Insofern bin ich auch gut informiert, wie andere Länder mit solchen schwierigen und Gewaltzeiten umgehen, wie man die verarbeitet. Und ich bin da gefragt worden, im Zusammenhang natürlich mit den Flüchtlingen, habt ihr was, ist das eure Wiedergutmachung? Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht, ja. Ich weiß nur, es ist mir lieber, sie sind in Deutschland als in irgendeinem anderen Land, weil ich glaube, dass sie bei aller Mangelhaftigkeit bei uns noch besser behandelt werden als woanders, ja. Was ich heute sehe, ist, dass wenn jetzt diese Ängste in der Bevölkerung sind, ja, die, meine Güte, dann wird gesagt, gefühlte Angst, als wären die nicht berechtigt. Und was mir heute fehlt, ist der historische Blick auf die Geschichte der deutschen Familien, die mit Vertreibungsschicksalen vor allen Dingen und bei den Betroffenen selbst, bei den Institutionen, aber natürlich auch politisch. Also wir sollten, der größte Fehler ist, wenn wir jetzt wieder in dogmatische und ideologische Kommunikationsmuster kommen und in keiner Weise irgendwelche Lösungen mehr finden.
Also Ihnen geht es nicht um die akademische Aufarbeitung, sondern um die emotionale?
Ja, also mal ganz simpel. Eine Familie, die über drei Generationen das Vertreibungsschicksal so verarbeitet haben, dass alle irgendwie das Schicksal angenommen haben und es ist okay, ja? So eine Familie ist viel eher bereit, sich um Flüchtlinge aus Syrien oder aus dem Irak zu kümmern, als eine, die sich als Opfer fühlt, die sagt, die nehmen uns alles weg, ja, und die sagen, wir hatten auch nichts, ja. Nehmen wir nochmal den Punkt, die Generation, die sich als alte Menschen heute äußert, waren alles Kinder, sie waren Fluchtkinder, ja, zum großen Teil. Und sie sind nie getröstet worden. Sie kriegen diesen Transfer nicht hin, dass heute junge Leute kommen, die kriegen dann frisch renovierte Wohnungen und beschweren sich, dass sie kein WLAN haben. Die können auch nicht verstehen, dass das die einzige Möglichkeit ist, mit ihren Familien in Kontakt zu sein. Sie verstehen es nicht. Ich erlebe sie bei meinen Lesungen.
Also das Fazit, was man ziehen kann, es ist auf jeden Fall noch eine Menge Aufarbeitung nötig.
Ja.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch.
Eins gehört.